ARD. Sprechen wir über Mord. Kopf ab. Tödliche Gier eines Polizisten. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Grüß Gott, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Nach Bayern, nach München führt uns der heutige Fall und ich fange mal ganz fies an und frage Sie, freuen Sie sich auf die Besprechung dessen, was nun kommt? Spektakulär, es ist ja allemal.
Naja, freuen. Ich bin ja freiwillig hier, um das mal so anzugehen. Also insoweit freue ich mich natürlich.
Superlative sind im Zusammenhang mit der schwersten aller Straftaten immer so eine schwierige Sache. Aber das ist schon wirklich ein spektakulärer Fall, den wir heute vor uns haben, oder?
Ja, das muss man sagen. Der ist schon ungewöhnlich.
Spektakulär auch insoweit, als dass wir ja in diesem Podcast immer wieder gegen das Vorurteil ankämpfen. Lebenslange Haft würde 15 Jahre bedeuten. Ich versuche mal gerade schnell im Kopf mitzurechnen. 96 sind die Taten passiert, ab 97 hat die Hauptverhandlung stattgefunden. Jetzt im Oktober 2025 zeichnen wir diese Folge auf und nach einem Telefonat kann ich sagen, Strafhaft besteht weiterhin, also Kopfrechnen schwach. 29 Jahre müssten das so ungefähr sein. Dieses 15 Jahre Vorurteil werfen wir ein für alle Mal über Bord.
Ja, das ist zu empfehlen.
Wir verhandeln heute den Fall der tödlichen Gier eines Polizisten. Hören wir rein, worum es geht.
Was ist das für ein Mensch, der sich für Geld über alle Werte und Moralvorstellungen hinwegsetzt, formulierte der Gerichtsvorsitzende das Unfassbare dieser Tat.
Habgier schien ein mögliches Motiv.
Der Vertreter der Anklagebehörde Manfred Götzl sprach in seinem Plädoyer von einem heimtückischen, aus Habgier begangenen Verbrechen, mit dem eine andere Straftat verdeckt werden sollte.
Mit einer Axt ermordete der Täter seine frühere Geliebte und deren Freund.
Als Indiz für die Habgier wertete der Vorsitzende, dass Roth nur Stunden nach der Tat Geld vom Konto seines Opfers abhob, bevor er fröhlich am Betriebsausflug seiner Dienststelle teilnahm.
Unverkennbar in diesen O-Tönen die Münchner Legende, der Polizei- und Kriminalreporter des Bayerischen Rundfunks Oliver Bendixen. Und einen weiteren Namen notieren wir auf der prominenten Liste des heutigen Falls. Staatsanwalt war Manfred Götzl, der später Vorsitzende Richter des Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht München, der auch den NSU-Prozess verhandelt hat. Und dann spielt, glaube ich, noch ein Prominenter der Münchner Kriminalgeschichte eine Rolle als Ermittler, nämlich Josef Wilfling, der legendäre Münchner Mordermittler, war an den Ermittlungen beteiligt. Und nicht unerwähnt bleiben dürfen die offensichtlich heiteren Dienstausflüge der Münchner Polizei, die sich dabei aber eigentlich eher von der Mörderjagd erholen, statt dem eigenen Mordkollegen Kurzweil bieten sollte. Aber sei es drum, Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
Peter R. kann gut mit Menschen. Der Kontaktbeamte ist bei den Bürgern und seinen Kollegen in München-Schwabing beliebt. Auch mit seiner Ex-Freundin Gabriele L. ist der 36-jährige Polizist nach der Trennung weiter befreundet. Die 43 Jahre alte Immobilienkauffrau berichtet ihm im Frühjahr 1996 von 90.000 D-Mark, die sie hat. Geld, das sie günstig anlegen will. Peter R. wird später sagen, dass er den Gedanken an ihr Geld nicht mehr losgeworden ist. Komischerweise habe er sofort ans Kopfabschlagen gedacht. Er kauft Axt, Spaten, Handschuhe, Müllsäcke und Mineralwasser zum Abwaschen von Blut. In ein Fläschchen Kaffeesahne mischt er Kakao und Schlafmittel. Am 4. Juni 1996 trifft sich Peter R. mit seiner Ex-Freundin. Er hat ihr vorgegaukelt, eine günstige Anlagemöglichkeit für ihr Geld gefunden zu haben. Gabriele L. steigt mit den 90.000 D-Mark zu ihm ins Auto. Sie fahren zu einer Bank und warten dort vergeblich auf einen Anlagevermittler, den es nicht gibt. Er schlägt vor, zum Spazierengehen und Abendessen nach Bad Reichenhall zu fahren. Auf der Rückfahrt gibt er ihr ein Sahnefläschchen mit Kakao. Er gibt ihr ein ungefährliches Fläschchen ohne Schlafmittel. Angeblich, so sagt er später, weil er Skrupel bekommen habe. Vielleicht aber auch, weil sie von weiteren 40.000 D-Mark gesprochen hat, die sie erst in der Folgewoche flüssig habe. Eine Woche später wartet er mit ihr wieder vergeblich auf einen Bankberater, den es nicht gibt. Nun hat Gabriele L. 130.000 D-Mark dabei. Wieder machen sie einen Ausflug nach Bad Reichenhall. Auf der Rückfahrt am späten Abend des 11. Juni trinkt sie wieder Kaffeesahne mit Kakao. diesmal aus dem Fläschchen, in das er 20 Schlaftabletten gemischt hat. Seine bewusstlose Freundin lädt Peter R. in München von seinem Auto in ihres um. Dann fährt er mit ihr in einen Wald nahe Dachau und hackt ihr Kopf und Hände ab. Weil Gabriele L. ihrem Lebensgefährten von dem Ausflug berichtet hat, fährt Peter R. noch in der Nacht auf den 12. Juni 1996 zu ihm. Er bringt Thilo K. dazu, zu ihm ins Auto zu steigen. Dann fährt Peter R. auch den 28-Jährigen in den Wald, wo er ihn enthauptet. Mit der EC-Karte der Getöteten hebt der Polizist in den Folgetagen weitere 16.000 D-Mark ab. Die PIN hat seine Freundin ihm zu Lebzeiten verraten. Etwa eine Woche nach ihrem Verschwinden meldet die Mutter von Thilo K. ihren Sohn und Gabriele L. bei der Polizei als vermisst. Am Auto von Gabriele L. finden die Ermittler Blutflecken des Paares. Schnell wird bekannt, dass Peter R. einst mit der Frau liiert war. Auch, dass sie kurz vor ihrem Verschwinden 130.000 D-Mark von ihrer Bank abgeholt hat. In der Wohnung des Polizisten finden die Ermittler 240.000 D-Mark in bar. Nur 100.000 D-Mark davon gehören nachweislich ihm. 3 Wochen nach der Vermisstenmeldung entdeckt ein Rentner-Ehepaar im Wald bei Dachau die Leichen von Gabriele L. und Thilo K. Am Folgetag gesteht der Polizist, das Paar getötet zu haben. Am 18. Juli 1997 wird Peter R. vom Landgericht München wegen heimtückischen Doppelmordes aus Habgier zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest.
Heimtückischer Doppelmord. Insgesamt, wenn ich richtig zähle, 5 Mordmerkmale. 2, nämlich Habgier und Heimtücke für die frühere Freundin und die beiden genauso und dann noch ein drittes hinzu, nämlich die Verdeckungsabsicht für deren Freund. Wirklich ein Fall der Superlative, oder?
Ja, wenn man es so nennen will, ja. Gut, also eine Vielzahl von Mordmerkmalen ist nicht völlig ungewöhnlich. Aber ansonsten muss man sagen, das ist natürlich schon ein bemerkenswerter...
Gewaltgeneigter Fall.
Ja, ein bemerkenswerter Fall, auch in der Konsequenz der Durchführung. Das ist schon beeindruckend, ja. Der hat also mit einer ganz erstaunlichen Kaltblütigkeit und kriminellen Energie gehandelt.
Ich glaube, das sollten wir gleich mal durchgehen, uns vielleicht auch die Mordmerkmale noch einen Moment näher angucken. Ich bin bei der Fallzusammenfassung über den Satz gestolpert, im Grunde sei ihm die Tat nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig mit eigenen Worten, ab dem er von dem Geld seiner früheren Freundin gehört habe. Können wir daraus schon Schlüsse ziehen? Sowas wie so eine fixe Idee in Anbetracht des Geldbetrages? Das würde man, glaube ich, umgangssprachlich Gier nennen.
Ja, wobei muss man schon sagen, zu diesem Zeitpunkt ging es ja noch um 90.000 D-Mark. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel Geld, wenn man sich's mal überlegt. Ja, also 90.000, also man kann sich ja schon eine schöne Zeit davon machen, ja, aber man ist ja da nicht steinreich und kann den Rest seines Lebens dann in Saus und Braus verbringen, ja, sondern das ist ja Geld, was man dann für irgendein Luxusauto auf den Kopf haut oder sonst was, ja. Also da muss man auch erstmal drauf kommen, dass 90.000 Euro es wert sind, dafür jetzt jemanden zu töten.
Genau, Mark, also im Grunde 45.000 Euro oder je nachdem, wo wir rechnen. Später hat sie ja nochmal von 40.000
Mark erzählt. Ja, aber Mark hat ja erzählt, gesagt, seit ihm von den 90.000 erzählt hat, sei ihm das nicht aus dem Kopf gegangen, dass er sie töten könne, um an das Geld zu kommen. Das war ja der ursprüngliche Impetus, der da kam. Und die weiteren 40, die sind dann ja erst auf der ersten Fahrt besprochen worden. Da hat sie ihm das erzählt. Er hat ja 2 Fläschchen mit diesem merkwürdigen Getränk zubereitet. Also
mehr. Ja, auch darüber sollten wir sprechen. Kaffeesahne mit Kakao?
Ja, die Menschen, die Geschmäcker sind verschieden.
So etwas?
Nein, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu trinken. Ja.
Und können Sie mir sagen, ist das handelsübliche Kaffeesahne, in die dann der Kakao reingemischt wird?
Ja, so
oder
war
gibt
das.
Es Kakao-Kaffeesahne?
Nein, nein, er hat da Kakao reingetan. Ich habe das nicht zu kommentieren. Letzten Endes, manche Menschen haben erstaunliche Geschmacksvorstellungen, aber er kannte die ja schon lange. Das war ja seine frühere Lebensgefährtin.
Und deswegen kannte er die heimlichen Vorlieben. In meiner Jugend hat man mit Kondensmilch gekocht, aber,
ja, genau,
aber Kaffeesahne mit Kakao befremdet etwas.
Na gut, es ist halt dieses dickflüssige Zeug da, ja, mit 7,5% oder was, oder 4% Kaffeesahne.
Sie kennen sich doch Fett. Aus.
Naja, ich weiß, was Kaffeesahne ist, obwohl ich Kaffee nie mit Sahne trinke, aber ich weiß, was es ist. Ja, und da hat er das reingemischt und 20 Tabletten Rohypnol, also das reicht dann, ja, da wird man mit Sicherheit bewusstlos davon. Und er hatte ja zwei Fläschchen gemischt, eins mit Rohypnol versetzt und eines ohne, weil er das gemeinsam dann beim Fahren wegputzen wollte. Ja, gut, das mag ich jetzt mal dahinstellen. Nachdem sie ihm erzählte, ja, nächste Woche kriege ich nochmal 40.000, hat er dann sich das offenbar so, hat sie auch das Gericht letztendlich gesehen, dass das jetzt keine Skrupel waren. Er hat den Plan nie aufgegeben.
Im Gegenteil,
sondern er hat gesagt, ja, da warten wir noch eine Woche, ja, dann habe ich 40.000 mehr, ja. Und dann diese merkwürdige Warterei da vor der Bank. Aber die hat ihm voll vertraut. Ja. Die hat ihm ja auch ihre PIN gegeben. Die hat sie auch nie geändert danach. Die hat ihm vollständig vertraut. Und er hat das absolut kaltblütig durchgezogen.
Auch das Rohypnol verdient, finde ich, nochmal eine Erwähnung.
Die hat er aus der Polizeiinspektion, aus der Wache mitgenommen.
Das ist ja nicht irgendein Schlaf- oder Betäubungsmittel, sondern das ist eines der Medikamente, die aus der Perspektive von Apothekern insoweit am kritischsten sind, weil sie auch bei der Drogensubstitution eine Rolle spielen, weil sie extrem gefragt sind bei Einbrüchen in Apotheken. Man kann das in Problemvierteln immer mal wieder sehen, dass richtige Zettel im Schaufenster hängen, kein Rohypnol im Lager, nach dem Motto, brecht deswegen gar nicht ein. Also eigentlich ein Stoff, der eine hohe Affinität zu den dunklen Seiten des Polizeiberufs hat.
Ja, also, ja, und es gibt einen weit verbreiteten und großen illegalen Markt für Rohypnol, ja, unter Drogensüchtigen. Und deshalb waren die ja auch in der Asservatensammlung des Polizeireviers vorhanden, daher hat er die mitgenommen.
Kriminell durch und durch. Und trotzdem ein Ermittler der Münchner Polizei, der, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja durchaus auch als Leistungsträger und als ein guter Polizist gegolten
hat. Naja, der hat ja irgendwann mal irgendeiner Frau das Leben gerettet und da ist er sehr dafür gelobt worden. Das war in Anführungszeichen ein ganz normaler, ordentlicher Kollege und ein guter Polizist.
Was passiert da, wenn jemand, der professionell in der Aufklärung von Verbrechen engagiert ist, der die Polizeiausbildung gemacht hat, der eigentlich in seinem ganzen Selbstverständnis als Beamter auch zum Eintreten der Rechtsordnung eigentlich da ist und dann derart in allen Bereichen nicht nur gegen die Strafgesetze verstößt, nicht nur die schlimmste aller Taten begeht, sondern auch mit derart viel krimineller Energie, Skrupellosigkeit, Vorbereitung. Ist ja schon wirklich faszinierend.
Naja, oder? Gut, man ist ja nicht zwingend ein guter Mensch, bloß weil man Rechtsanwalt oder Polizist oder Richter ist, muss man mal sagen. Ja,
also Sie haben den Journalisten vergessen.
Das hat mit Moral zunächst mal relativ wenig zu tun. Schlechte Menschen und unmoralisch denkende und handelnde Menschen gibt es überall, ja, in allen Abteilungen der Gesellschaft.
Das stimmt, aber bei den Polizeibeamten
ist ja, doch die Risiken sind halt unterschiedlich, ja, hoch, ja, und die Risikobereitschaft ist unterschiedlich hoch. Wenn Sie ein selbstständiger Unternehmer mit einer gut laufenden Apotheke sind, dann werden sie vermutlich keine Einbruchsdiebstähle begehen, bei denen sie dann irgendwie Wertsachen im Wert von 5.000 Euro erbeuten können. Ja? Ein Laptop und ein Fotoapparat oder sowas. Ja? Das sieht schon anders aus, wenn sie halt prekär leben und einfach das Risiko eingehen können. Ja? Also die Anreize, straffällig zu werden, sind unterschiedlich. Und hier war es offenbar so, also natürlich verwundert einen das oder schockiert einen das, aber für ihn war offensichtlich erstens der Anreiz, 90.000 D-Mark zu erhalten, Grund genug oder Anlass oder Reiz genug, um diese Schwelle der Wohlanständigkeit zu überspringen. Und zweitens, das muss man natürlich noch dazu sagen, auch im Hinblick auf Ihre Frage, der hat ja nun ganz gewiss nicht gedacht, das wird dann bald rauskommen, dann gehe ich endlich lebenslang in den Knast, ja, wie es mir gebührt, sondern der hat ja gedacht, kein Problem. Obwohl, das spielt ja jetzt nicht in grauer Vorzeit, das spielt ja schon zur Zeit der DNA-Analyse und Ähnlichem. Ja. Insoweit war ja zum Beispiel diese Amputation von Köpfen und Händen irgendwie relativ sinnlos. Ja. Also wenn man die Torsi nur findet, da hat man auch das Blut und die DNA und dann weiß man ja, wer das ist. Ja. Jedenfalls, wenn man die vermissten Fälle sich anschaut und die waren ja dann beide als vermisst gemeldet. Insoweit war das auf eine erstaunliche Weise auch merkwürdig dumm, was das betrifft. Also dieses Kopf abhacken und Hände abhacken, was ja nur den Sinn haben konnte, die Identität der Toten zu verschleiern, war ja letzten Endes vor dem Hintergrund der rechtsmedizinischen Möglichkeiten, die zu identifizieren, bestenfalls ein zeitlicher Aufschub.
Noch aber dazu, wenn zwei miteinander liierte Personen verschwinden, da kann man sich vielleicht noch eine Illusion hingeben, man dachte, die sind gemeinsam nach Papua-Neuguinea ausgewandert oder irgendetwas in der Richtung, aber auch das ist ja auffällig.
Ja, natürlich. Also
die Frau zu töten, die man mal geliebt hat,
Das kommt vor, ja. Da steckt man nicht dran. Und
das haben Sie gesagt.
Ja, ich sage ja, der Mensch ist ein merkwürdiges Wesen und die Motivationen von Menschen sind häufig überraschend, muss man sagen. Also jedenfalls, das wollte ich nur sagen. Erstens war das offenbar für ihn Reiz genug, diese Schwelle zum Verbrechen zu überwinden, zu übersteigen. Und zweitens hat er sicher gedacht, dass er das so schlau macht, dass es nicht rauskommt. Also der hätte sicher dieses unauffällige Leben als tapferer Polizeihauptmeister weitergeführt, muss man sagen. Und hätte halt sich gefreut, dass es an schön viel Geld gekommen ist. Es ist ja geradezu tragisch, muss man noch sagen. Der Lebensgefährte der Frau ist ja nur deshalb getötet worden, den hätte er ja gar nicht getötet. Er wollte ja nur das Geld, darum ging es ihm ja. Der hat ja keinen Groll gegen die Leute oder Rache oder sonst irgendwas oder Nebenbuhler aus dem Weg räumen, das spielte alles keine Rolle. Er wollte nur das Geld. Und auf der Fahrt beim zweiten, also an dem 11., hat sie ihm leichtsinnigerweise, völlig versehentlich letzten Endes, also beim Plaudern im Auto, hat sie ihm erzählt, dass sie ihrem Lebensgefährten gesagt habe, dass sie ihn treffe und jetzt mit dem zum Geldanlegen fährt. Nur deshalb ist er auf die Idee gekommen, dass der jetzt auch weg muss.
Völlig konsequent, wenn man seinen Tatplan bedenkt, weil er wäre ja sofort aufgeflogen.
Natürlich. Wenn die das nicht gesagt hätte, wäre er sicher nicht darauf gekommen, glaube ich. Ja, das kann man so den Urteilsgründen und Feststellungen so entnehmen, soweit ich das sehe. Sondern erst als sie das gesagt hat, war das praktisch das Todesurteil für ihren Lebensgefährten. Und das hat er dann wirklich absolut cool und geschickt gemacht. Er ist dann zu ihm hingefahren, abends spät noch, und hat gesagt, die Frau hat einen schweren Unfall gehabt und er muss jetzt sofort mitkommen, um sich um die zu kümmern. Worauf der natürlich auch, arglos wie er war, sofort eingegangen ist, ist ins Auto gestiegen und dann wurde ihm wieder dieser super Trunk da angeboten.
Die Kaffeesahne angeboten. Ja. Da gab es wohl in der Hauptverhandlung noch die Diskussion, habe ich den Unterlagen entnommen, ob er diese Kaffeesahne freiwillig getrunken hat oder ob er mit Waffengewalt dazu gezwungen worden
ist. Das weiß man nicht genau.
Der Täter soll sich auch noch die Dienstwaffe eines Kollegen aus dem Spind besorgt haben und da war die Hypothese, dieses Trinken letztlich könnte mit Waffengewalt erzwungen worden sein.
Könnte sein, aber nichts Genaues weiß man.
Persönlich habe ich Sympathien dafür, dass man diese Kaffeesahne nicht freiwillig trinken wollte und zwar unabhängig vom Rohypnol, sondern nur aufgrund meiner Irritation über die Mischung mit dem Kakao. Heimtücke.
Natürlich Heimtücke und Habgier, ja.
Und jetzt hier bei Thilo K. noch die Verdeckungsabsicht. Das ist das, was Sie eben beschrieben haben.
Ja, Habgier ja nur, was die Frau betrifft, ja, nicht was ihn betrifft. Deshalb ist er auch im ersten Fall die Tötung der Frau verurteilt worden wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Und bei der zweiten Tat ist er nur wegen Mordes verurteilt worden.
Ich habe es anders verstanden, deswegen hatte ich vorhin auch 5 addiert. Ich hatte verstanden, dass die Mordmerkmale für beide Tötungsdelikte Habgier und Heimtücke waren. Und bei Thilo K. dann eben noch die Verdeckungsabsicht dazu.
Ach so.
Kommt. Sie haben das Urteil zur Hand und blättern.
Ja, ich schaue mal gerade nach. Besondere Schuld. 2 sachlich zusammentreffende Verbrechen des Mordes, davon eines in Tat mit einem Verbrechen des Raubs mit Todesfolge. Das ist wahr. Hat in 2 Fällen jeweils einen Menschen heimtückisch und aus Habgier getötet. Sie haben recht.
4+1=5 Mordmerkmal. Kommt nicht drauf an, ja.
In beiden Fällen heimtückisch, das ist klar. Natürlich, denn die waren ja völlig arglos und deshalb wehrlos. Und er handelt in beiden Fällen zugleich auch aus Habgier. Gut, beim einen Mal, um sich in den Besitz der 130.000 zu bringen und beim anderen Mal, um sich im Besitz zu halten, kann man so sehen. Ja.
Ja. In der Vorgeschichte des Angeklagten ist in der Hauptverhandlung zur Sprache gekommen, dass Geld für ihn immer eine total große Rolle gehabt haben soll. Schon als Kind habe er Bonbons verkauft, für wenige Pfennig gekauft, für mehr verkauft. Sein eigenes Spielzeug soll er versetzt haben.
Vorbildlicher Marktteilnehmer.
Ja, so kann man das sehen. Ich habe mich gefragt, das ist ja interessant und das kann ja wirklich auch ein Indiz für den Stellenwert sein, den Geld in seinem Leben hatte. Aber passt das zu der Geschichte? Ab dem Moment, ab dem sie mir die Summe gesagt hat, geht die mir nicht aus dem Kopf? Passt das gerade ganz besonders gut oder gar nicht, habe ich mich gefragt. Ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei.
Ja, auf die Frage wäre ich ehrlich gesagt jetzt nicht gekommen. Aber natürlich, um so eine Tat zu begehen, aus solchen Gründen, Das ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, was nahe liegt, was dem gewöhnlichen Menschen irgendwie nahe liegt, wo man drauf kommen könnte, ja? Oder was sich die große Mehrzahl der Menschen irgendwie dann auch mal überlegt, aber dann sagt, na gut, für 90.000 mache ich es nicht, für 900.000 würde ich es machen oder so, ja. Sondern die meisten Menschen sind ja so weit davon entfernt, aus moralischen Gründen und weil sie Angst haben. Was da überwiegt, will ich jetzt mal dahinstehen lassen. Wenn man ganz sicher wäre, dass man nicht bestraft würde beispielsweise, das sind ja so theoretische Möglichkeiten, die man sich mal durchdenken kann, so nach dem Motto, wie hoch ist der Preis, den du dann eingehen würdest, ja. Also für wie viel Millionen würde man selbst einen Mord begehen? Das kann sich ja jeder Hörer, jede Hörerin auch mal fragen. Ja? Nicht jetzt mit Kopf abhacken. Ja? Muss ja nicht gleich zum Übelsten greifen, wo einem dann vor sich selber schlecht wird. Man kann ja einfach sagen, wenn da jetzt ein Knopf vor dir wäre.
Der berühmte rote Knopf.
Ein Knopf wäre und wenn du da drauf drückst, dann stirbt in China oder in Indien ein Mensch und dann kriegst du, sagen wir mal, zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Oder vielleicht auch 20 Millionen. Der Preis kann ja unterschiedlich sein. Ab wie viel kommst du denn in Versuchung? Ab wie viel Millionen?
Dazu gibt es ja psychologische Untersuchungen.
Natürlich.
Es gibt sehr umstrittene Fernsehformate, die letztlich sich um diesen Überlebenskampf drehen. Das große Geld winkt, wenn du überlebst, im Gegensatz zu den anderen. Aber haben wir eigentlich nicht in vielen Fallbesprechungen festgestellt, dass das doch dann immer eine sehr abstrakte und theoretische Diskussion bleibt, weil wahrscheinlich kaum ein Täter irgendeine Vorstellung davon hat, was ihn erwartet an Spätfolgen des eigenen Umgehens
ja, mit der Tat? Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ist natürlich ein theoretisches Beispiel. Denn faktisch ist ja so, dass Mord und Totschlag bestraft werden. Aber man kann es ja vereinfachen, indem man jetzt einfach sagt, nehmen wir mal an, es wäre nicht strafbar. Oder wenn beispielsweise der Totschlag bestraft würde mit Geldstrafe, nur mal rein theoretisch, würde die Anzahl der Totschläge in Deutschland drastisch ansteigen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil doch relativ viele Leute sagen würden, das ist es mir wert.
Ein Preis-Leistungs-Abwägen vornehmen.
Das ist es mir wert. Also ich will damit nur die Frage nach einer, sagen wir mal, naturgegebenen Moral, ja, die will ich etwas in Frage stellen. Ja. Ich glaube nicht, dass Gewaltfreiheit dem Menschen von Natur aus angeboren ist, sondern das ist alles eine Frage des sozialen Halts und der sozialen Prägung und des Risikos.
Und trotzdem glauben wir, dass Todesstrafe kein probates Mittel ist, letztlich, weil es auch nicht abschrecken würde?
Das ist einer der Gründe, ja, weil die Todesstrafe gegenüber der lebenslangen Freiheitsstrafe keine weitere abschreckende Bedeutung hat, letzten Endes.
Weil bei diesem Abwägen von Tätern der Verlust des eigenen Lebens nicht auch etwas bewirken kann? Ich bin klarer Gegner der Todesstrafe, um das deutlich zu sagen, aber wenn wir dieser Logik folgen, es ist letztlich eine Frage von Preis und Tat, dann müsste man doch sagen, die Erhöhung des Strafmaßes auf die Todesstrafe müsste doch einen positiven Effekt haben.
Das glaube ich nicht. Also es läuft doch niemand rum und sagt, okay, den bringe ich jetzt um, wenn ich dann halt lebenslang reingehe oder 30 Jahre.
Immerhin bleibe ich im Leben. Ja,
im Knast, na gut, so. Das ist es mir wert oder so. Das glaube ich nicht. Und die Leute, die solche Tötungsdelikte begehen, die sagen, mir ist jetzt alles egal, auch wenn ich geschnappt werde. Ja, ich weiß, Hauptsache, dass ich geschnappt werde.
Er ist gestorben.
Ja. Die haben ja eine ganz andere Motivation. Die sagen, da geht es jetzt um alles. Ja, und da geht es um meine Ehre, der muss weg. Der Hass ist so groß, dass es mir alles wert ist, auch mein eigenes Leben. Die bringen sich dann auch selbst in Todesgefahr durch irgendwelche Überfälle oder sonst was. Also ich glaube nicht, dass es rational abgewogen wird, ob man einen Mord begeht und dann gesagt, ja, wenn ich Pech habe und ich werde geschnappt, dann könnte es sein, dass ich die Todesstrafe kriege. Das funktioniert ja in den Ländern, die Todesstrafe haben, auch nicht. Ja, da gibt es ja nicht weniger Tötungsdelikte, sondern eher mehr, deutlich mehr als bei uns. Also ich glaube nicht, dass das was bringt.
Er denkt jedenfalls, als er von dem Geld hört, sofort ans Töten. Er denkt, soweit wir das wissen, nicht ans Stehlen. Auch das nicht uninteressant, oder?
Ja, auch das ist nicht uninteressant. Also er denkt halt irgendwie, wie komme ich an die Kohle ran und wie komme ich halbwegs sicher an die Kohle ran. So kann man sich das ja vorstellen. Er will ja nicht erwischt werden, sondern er will das Geld haben und unerkannt weiterleben. Und das Risiko, dass es irgendwie rauskommt, wenn er die jetzt, also er kann sie ja nicht einfach jetzt berauben. Ich weiß ja, wer er ist. Er müsste also das heimlich stehlen. Und das Risiko hat er offenbar für zu hoch gehalten. Mhm. Ja, und hat gedacht, wenn die weg ist, dann kann sie mir nicht mehr schaden. Mhm. Dann kann sie mir nicht mehr gefährlich werden.
In dem Verfahren war der renommierte Gerichtspsychiater Professor Henning Sass Gutachter. Dem hat der Angeklagte Geschichten von sadistischen Episoden in seiner Jugend erzählt. Ziemlich wilde Geschichten müssen das gewesen sein. Und wenn ich das richtig sehe, Henning Sass hat das keine Sekunde geglaubt und am Ende hat sich der Angeklagte auch für diese Lügengeschichten entschuldigt. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ein weiteres Indiz für so einen Plan, der ganz viele Bestandteile von Tat und dann letztlich auch Ermittlungsverfahren und Verurteilung berücksichtigt, scheitert und dann merkt der Profi-Polizist das sogar und entschuldigt sich, oder? Überinterpretiere ich das?
Naja, vielleicht hat er sich auch entschuldigt für diese Lügen über seinen mentalen Zustand, weil ihm das dann irgendwie peinlich war. Da kommt es ja nicht mehr drauf an. Und er wollte halt lieber weniger ein, sagen wir mal, psychisch gestörter Sadist, sondern ein knallharter Profi sein.
Könnte in der Haft von Vorteil sein.
Zum Beispiel, ja. Könnte auch für sein eigenes Selbstgefühl von Vorteil sein, für seine Außendarstellung.
Ja.
Wenn es eh nichts nützt, warum soll man sich dann kleiner machen, als man ist? Er weiß ja selbst als Polizeibeamter und aus Lebenserfahrung und Berufserfahrung, dass er da so eine richtig kaltblütige, professionelle Tat begangen hat und dass er ein ganz harter Kerl ist. Und so hat er sich dann halt auch vor sich selbst dargestellt.
Mhm. 4 Tage hat die Hauptverhandlung gedauert für 2 Tötungsdelikte. Erscheint mir extrem stringent. Nicht, dass ich dagegen wäre, würde man sich, denke ich, häufiger mal wünschen, aber schon zügig, oder? 4 Tage Hauptverhandlung?
Ja, aber das kann man auch in 2 Tagen verhandeln. Also kommt darauf an, was da überhaupt noch zu ergründen war. Ich meine, gut, allein der Sachverständige braucht einen halben Tag da, um eine Begutachtung vorzutragen. Und dann wird halt ein bisschen so im Umfeld noch Zeugen gehört, was...
Der Werdegang, die Tatortarbeit, sowas, die geständige Einlassung.
Braucht dann alles ein bisschen. Man weiß ja auch nicht, ein Verhandlungstag ist ja einfach nur ein Tag, an dem verhandelt wird. Und wenn dann nur eine Stunde verhandelt wird und dann wird unterbrochen, ist das auch ein Verhandlungstag. Also man weiß es nicht genau. Also ich denke, 4 Tage ist schon okay. Ist ja keine wirklich unübersichtliche Tat. Er hat ja gestanden, dass da 2 Tote zu beklagen waren. Es war klar, es gab ja keine wirklich bedeutenden Unklarheiten noch aufzuklären.
Ja.
Die Süddeutsche Zeitung hat über das Verfahren, über das Plädoyer des Verteidigers berichtet am 18. Juli 97. Das fand ich irgendwie ganz schön. Der Verteidiger hat ausgeführt, ein furchtbares Verbrechen ward begangen. Vor 50 Jahren hätte ich meinen Mandanten wohl zum Schafott begleiten müssen.
Zum Schafott begleiten müssen.
Zum Schafott begleiten müssen. Auch dramatische Einlassung des Verteidigers.
Genau. Der Verteidiger hat auch noch was anderes gesagt. Das ist mir aufgefallen und da würde ich gerne noch mal reinhören, denn das fand ich auch wirklich richtig bemerkenswert. Das stammt aus einem Beitrag meines Kollegen Oliver Bendixen.
Benno Kiesel, der Anwalt des Doppelmörders, will seinem Mandanten raten, auf einen wohl ohnehin sinnlosen Revisionsantrag zu verzichten und das Urteil anzunehmen.
Wenn der Verteidiger schon von einem ohnehin sinnlosen Revisionsantrag spricht, was ist das dann? Verrat am Mandat? Pragmatismus? Fatalismus? Ich fand es eine interessante Formulierung.
Es ist eine Mischung von Pragmatismus und geringer Aussicht auf ein hohes Honorar.
Und Schutz des obersten Gerichts.
Na, das dürfte er da nicht inmitten gestanden haben. Aber so eine Revision macht ja auch schon auch Arbeit. Und der war geständig, der Mann, ja.
Und hatte eigentlich nicht wirklich etwas anderes zu erwarten.
Hatte nicht wirklich was anderes zu erwarten. Und wenn da kein Rechtsfehler sich aufdrängte, schon in der ersten Woche nach der Hauptverhandlung, nach der Urteilsverkündung, in der Zeit, also wo man Revision einlegen kann, dann kann man natürlich auch sagen, komm, das muss jetzt nicht auch noch sein.
Ja, eines noch ganz zum Schluss und jetzt gehe ich ein bisschen von dem Fall weg. Als ich den Fall vorbereitet habe und zum Beispiel diesen Beitrag gerade von Oliver Bendixen aus alten Mitschnittbändern des Bayerischen Rundfunks rausgesucht habe, bin ich über die Sendung Treffpunkt München gestolpert im Bayerischen Rundfunk. Da stammt nämlich auch dieser Ton gerade draus. Und wir haben ja viel gerade auch in dem Fall über das erbeutete Geld und eben über Umrechnung D-Mark und Euro. Damals ja alles noch in D-Mark gerechnet gehört. Und lustigerweise, gerade nach einem Beitrag über diesen Prozess, ist mir dieser Ton untergekommen von Thomas Scherer aus dem Bayerischen Rundfunk. Und den fand ich einfach nach so langer Zeit ganz schön zu hören.
Die Tage der D-Mark sind gezählt. Schon vor gut 6 Jahren haben die europäischen Regierungschefs die Währungsunion beschlossen und zum 1. Januar 1999 soll er voraussichtlich kommen, der Euro. Auch wenn nationale Banknoten und Münzen erst im Jahr 2002 abgeschafft werden, für viele Unternehmen wird der Euro bereits in 1,5 Jahren relevant.
Da wird von dem Euro als etwas gesprochen, was wir unmittelbar vor der Tür stehen haben. Für Sie und mich, glaube ich, ein komisches Gefühl. Für viele Menschen, die uns zuhören, gab es gar nichts anderes als den Euro. Wie blicken wir da rückblickend zurück? Ein bisschen Wehmut für die schöne 5-D-Mark-Münze?
Nein, ehrlich gesagt, ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern, ja, wie das mit D-Mark so war oder sich anfühlte. Also ich habe da keine großen, am Anfang hat man immer noch umgerechnet, da kann ich mich entsinnen. Aber das ist ja schon irgendwie lange vorbei. Ja, so ist es natürlich. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Ja. Und was mir bei der Gelegenheit noch abschließend einfällt, ist, dass die Polizei ja bei dem Täter hier, bei dem Kollegentäter, 2-mal durchsucht hat. Und erst beim 2. Mal das Geld gefunden hat. Er hatte das Geld in der Sockelleiste seiner Einbauküche versteckt und da hat man sie nicht gefunden.
Im Fernsehgerät, im Einbausockel möglicherweise? Also jedenfalls
das kann auch sein, ja,
in einem Einbausockel.
In einem Sockel, ja. Mhm.
Genau. Und über die Haftzeit haben wir schon gesprochen und auch die wird ja nochmal deutlich, wenn wir diesen Vergleich Euro-Einführung, Etablierung des Euros, Täter die ganze Zeit in Haft. Also das ist wirklich, ja, eine lange Zeit. Das war der Fall des mordenden Polizisten. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter blinkt.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer, hier ist Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio. Ich hätte da ein spannendes Thema für euch, Fahrlässigkeit. Wir sprechen bei uns gerade darüber, was es eigentlich bedeutet, fahrlässig zu handeln. Wann ist etwas noch ein Versehen und ab wann wird daraus moralische Verantwortung? Und wie gehen wir als Gesellschaft mit den Folgen von Nachlässigkeit um? Im Alltag, in der Politik oder im Umgang mit Technik? Darüber und viele weitere spannende Themen diskutieren wir im Philosophischen Radio. Einfach mal reinhören in der ARD-Audiothek. Viele Grüße aus Köln.
Danke für den Hinweis, da werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen angeblichen Heilpraktiker, der zum Mörder wird, um nicht aufzufliegen. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.